Wir brauchen Führung in Organisationen und auch die agile Organisation braucht Führung. Führung ist nur anders zu verstehen. Führung ist nicht mehr, ich manage die Arbeiter und weise ihnen die Arbeit zu, sondern ich manage die Arbeit. Kein Trainer rennt auf den Platz und schießt den Elfmeter selbst.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Projektmanagement im Glas. In dieser Folge dreht sich alles um Flight Levels in der agilen Organisation. Das Flight Level 2 zum Beispiel ist die Portfolioebene. Sie ist ähnlich dem Portfolio oder Multiprojektmanagement und koordiniert sowie priorisiert Projekte und Initiativen. Was verstehen wir unter dem Flight Level Konzept? Was ist daran neu? Wo liegen die Vorteile? Und wie kann ich das in meiner Organisation umsetzen? Klingt interessant? Dann lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von der heutigen Episode inspirieren. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast, Dr. Andreas Rhein, zu begrüßen. Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo Christian, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir beide kennen uns schon seit vielen Jahren inzwischen aus der auch gemeinsamen Projektarbeit. Aber unsere Hörer kennen dich natürlich nicht, deswegen wäre es ganz toll, wenn du vielleicht ein paar Sätze zu dir sagst, was du bisher gemacht hast und natürlich auch, wie es dazu kam, dass du ein Buch über das Thema agil Organisationsaufbau geschrieben hast.
Gerne, Christian, das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, also ich komme aus dem klassischen Projektmanagement, aber es ist vielleicht ganz spannend, wie ich da überhaupt gelandet bin. Ich bin ursprünglich mal als Softwareentwickler gestartet, das heißt, ich habe im Bereich der Shop-Systeme implementiert, ja, Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre waren das ja noch in Kleinstteams möglich. Dann kam irgendwann die Dotcom-Blase, die geplatzt ist und ich auch für mich dann entschieden habe, Mensch, also als Softwareentwickler bin ich zwar okay, aber mir fehlt die Passion und der Antrieb und wirklich gut ist man nur mit Passion. Und zu dem Zeitpunkt habe ich meine Leidenschaft und auch mein Talent im Projektmanagement gefunden und entwickelt. Also dieses Thema Dinge organisieren, viele Dinge im Überblick zu behalten und dann auch zu visualisieren und steuerbar zu machen, das war so mein Thema. Und so bin ich ins Projektmanagement gekommen und da bin ich auch viele Jahre geblieben. Bin dann irgendwann auch mal ins Produktmanagement abgedriftet. Da habe ich Produktmanagement, Prozessmanagement, da habe ich meinen ersten Kontakt mit Lean Six Sigma gemacht. Also Lean als ja ganz altes Management, japanisches Management-System der klaren Strukturen, der einfachen Strukturen, der Reduktion von Verschwendung in der Arbeit und in den Prozessen. Und Six Sigma als statistisches System, um die Qualität von Prozessen zu bemessen. Und ich bin so ein zahlengetriebener Typ. Ich habe mich da wiedergefunden. Und bin dann in den frühen 2010er Jahren das erste Mal mit Kanban in Berührung gekommen. Kanban als flussbasiertes Arbeitssystem. Und das hat mich sehr gecatcht, weil ich mit Kanban auf eine ganz leichte Art und Weise Strukturen, Organisationen, Prozesse visualisieren und auch steuerbar machen kann, ohne eben in die tiefen Abgründe der Statistik absteigen zu müssen. Das ist alles sehr empirisch. Ja, und dann von Kanban kommend bin ich um 2015/16 ganz eng mit Klaus Leopold zusammengekommen, der Erfinder des Flight Level Systems. Er benutzt die Kanban-Logik, um eben ganze Organisationsstrukturen und eben die Verknüpfung von Strategie bis zur operativen Ebene darzustellen und auf die Art und Weise Business-Agilität herzustellen. Und da bin ich jetzt auch in den letzten Jahren verfangen und gehangen und das ist mein Schwerpunkt als Organisationsentwickler, Business Agilität und darum geht's dann auch in meinen Büchern. Das ganz kurz.
Sehr schön, vielen Dank, Andreas. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben, ne? So in diesem Übergang zwischen klassischen Projekten, dann waren es mal eine Zeit lang agile Projekte, ne? Dann waren es mal hybride Projekte.
Und genau.
Wir haben da die ganze Zeit auch miteinander auch gearbeitet und es ging immer mehr auch in Richtung dieser Flight Levels, ja, der Zusammenarbeit der verschiedenen Level in Organisationen. Und lass uns vielleicht auch mal da anfangen. Ich denke, die meisten werden diesen Begriff vielleicht mal gehört haben, wenn es gut läuft, ja, vielleicht mal davon gelesen haben. Was ist es denn und was steckt hinter diesem Konzept mal als Grundlage?
Also die Grundidee heißt Business Agilität. Jetzt hätte ich drei Möglichkeiten anzufangen. Ich nehme die zweite. Agilität kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört. Jeder ist mit diesem Begriff, also insbesondere jeder und jede, die sich mit Projektmanagement beschäftigt hat, ist mit dem Begriff Agilität schon mal konfrontiert worden, hat schon mal irgendwo was von Scrum gehört oder von Safe oder von Less und diese ganzen Frameworks, die es da gibt. Und wir befinden uns, und davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, jetzt in der dritten Welle der Agilität. Agiles Arbeiten ist ja nichts Neues, das ist ja auch schon 30 Jahre alt. Und in dieser ersten Welle der Agilität, so Mitte der 90er, 2000 rum, da ging es darum, Teams agil zu machen. Also gibt den Teams in den Organisationen Handwerkszeug, um sich selbst zu organisieren. Damit werden die Individuen entlastet, damit wird die Einsatzbereitschaft des Einzelnen durchaus auch gesteigert und gefördert. Aber es wirkt halt auch nur auf Teamebene, um es mal böse zu sagen, ja, oder platt zu sagen. So, und als man dann feststellte, gut, also dieses Team Agility wirkt ja gar nicht für meine ganze Organisation, kam die zweite Welle der Agilität, wo man sagt, okay, wir brauchen das Ganze jetzt in groß, wir brauchen Agile at Scale, wir müssen dafür sorgen, dass die Organisation agilisiert wird. Und daraufhin wurden Frameworks, Rahmenwerke gebaut, die in die Organisation eingeführt werden konnten, also wie zum Beispiel Safe, wie Less, wie Nexus, aber auch das Spotify-Modell, wo ich also, bevor ich agil arbeiten konnte, erstmal einen großen Transformationsprozess in meiner Organisation starten musste, was ja in sich schon widersinnig ist. Ja,
ja, definitiv. Wir alle kennen wahrscheinlich die Projekte, die dann sich transformiert haben des Transformationswillens.
Genau, und darum hat sich ja eine riesige Beratungsszene dann entwickelt. Ja, also jetzt säge ich ein bisschen an dem Ast, auf dem ich selbst sitze, logisch. Aber da hat sich eine riesen Beratungsszene drum entwickelt, wer welches Framework wo einführt, und das sind Fronten entstanden. Was wir aber heute feststellen, wo das eintritt, wovor Agilität eigentlich schon immer gewarnt oder worauf Agilität schon immer hingewiesen hat, nämlich wir leben in der VUCA-Welt, in der Welt der schnellen Veränderung. Diese schnelle Veränderung passiert ja eigentlich jetzt erst. Also vor zwei Jahren kam ChatGPT. Das ganze Artificial Intelligence-Thema nimmt jetzt richtig Fahrt auf, und das wird im Bereich der Medizintechnik, da werden uns Veränderungen in den nächsten wenigen Jahren begegnen. Die sind bahnbrechend. Und das heißt, diese schnelle Veränderung, dass wir schnell anpassen müssen und dass wir schnell Änderungen im Markt wahrnehmen müssen, das ist eigentlich erst jetzt. Und wir stellen fest, dass mit diesen großen Frameworks dieses Erfordernis der schnellen Reaktivität überhaupt nicht gegeben ist. Das können die gar nicht. Und deswegen sind wir jetzt in der dritten Welle der Agilität, wo wir über Business-Agilität nachdenken, nämlich nicht mehr, wie sorge ich dafür, dass meine Teams und meine Abteilungen agil arbeiten, sondern wie sorge ich dafür, dass meine Organisation insgesamt agil wird und reagieren kann. Und dann stellen wir fest, wir sprechen gar nicht mehr über Methoden. Es ist völlig egal, nach welchen Methoden gearbeitet wird, sondern jetzt sprechen wir wirklich über eine Haltung. Wie denke ich eigentlich meine Organisation? Wie starr denke ich eigentlich Hierarchie? Wie starr denke ich Abhängigkeit? Und welche Befähigung und welche Ermächtigung gebe ich eigentlich meinen Mitarbeitenden? Das heißt, die Haltung ändert sich jetzt. Und das ist was komplett anderes als bisher.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, der so ein bisschen auch implizit dabei war. Das war dieser Unterschied zwischen wir arbeiten agil, mechanisch, methodisch, ja, und wir denken und leben Agilität. Ne? Wir sind wirklich davon überzeugt, wir haben die Haltung, dass wir uns auch schnell auf neue Anforderungen oder neue Rahmenbedingungen auch entsprechend einlassen können. Und du hast jetzt gesagt, dritte Welle ist dann die Business-Agilität, die natürlich auch dazu führt, dass alle anderen in der Organisation ebenfalls damit auch arbeiten können, wollen, müssen oder diese Haltung einnehmen können.
Exakt, ganz genau. Ja. Es ist vollkommen widersinnig, einer gut funktionierenden Abteilung vorzuschreiben, dass sie ihre Arbeitsmethoden ändern müssen, wenn es doch funktioniert. Also die Agilität, die Reaktivität und die Einbindung in die Organisation ändert sich ja nicht dadurch, dass ich keine, was weiß ich, im Projektmanagement keine Earned-Value-Analyse mehr benutze. Ja, ist ja Todsünde in der Agilität, darf man ja nicht. Sondern die Agilität entsteht ja dadurch, dass ich mir überlege, wie ist denn diese Abteilung, diese Projektabteilung, das Projekt eigentlich in den Rest der Organisation eingebunden? Also sprich, wie organisiere ich den Informationsfluss aus und in das Projekt? Wie verbinde ich diese Ergebnisse des Projektes oder Teilergebnisse des Projektes wiederum mit der Strategie oder mit dem Portfolio-Management? Das ist die Agilität. Die Agilität ist die Verknüpfung der Abteilungen oder der Teile und nicht die Gestaltung der Teile.
Und das ist dann quasi auch tatsächlich dieser Begriff der Flight Levels, dass ich verschiedene Höhen habe quasi, auf denen ich fliege. Und
genau.
Das Konzept, diese zu verbinden, ist das
ganz
richtig?
Genau. Die Flight Level Idee kommt daher, dass wir sagen, wir brauchen einmal eine niedrige Flughöhe, das ist Flight Level 1, das ist das Operative. Also hier organisiere und steuere ich das, was die einzelnen Menschen, die einzelnen Teams tatsächlich umsetzen und was sie tun. Vorteil, ich habe eine große Detailsicht. Nachteil, ich habe eine geringe Weitsicht. Das ist die Ja, geringe Flughöhe. Dann habe ich die mittlere Flughöhe. Das ist die koordinative Ebene. Hier schaffe ich eine Schicht, die dafür sorgt, dass diese miteinander arbeitenden Teams in der Organisation sich auch miteinander abstimmen können. Also wir müssen wegkommen von dem Silo-Denken, wir müssen wegkommen von dem Abteilungsdenken hin zu einem Wertstromdenken. Also wir wollen eigentlich modellieren, wie die Arbeit Ende zu Ende durch die Organisation fließt. Und das ist es, was wir optimieren wollen. Und das bedeutet, dass vollkommen unterschiedliche Abteilungen, ja, da steckt die Trennung ja schon im Wort. Genau, dass unterschiedliche Abteilungen sich austauschen müssen, weil sie voneinander abhängig sind, weil sie sich zuliefern, weil sie weiterverarbeiten, was eben aus der vorhergehenden Prozessschrittabteilung geliefert und geleistet wird. Und damit kann dann auch eine gemeinsame Priorisierung oder Reihung der Arbeit in der Organisation stattfinden, was vorher unmöglich war. Wenn ich nicht weiß, ob die Abteilung, die als nächstes mein Werkstück weiterverarbeitet, ob die überhaupt Kapazitäten hat, das zu tun.
Genau.
Ja, dann liefere ich etwas und lege es halt in den Speicher und dann liegt es da und es wartet, bis es weitergearbeitet wird. Wenn ich aber, bevor ich beginne, weiß, die haben eh keine Zeit, dann beginne ich erst gar nicht. Das heißt, auch meine Priorität kann dann optimiert werden. Und so kann im Prinzip die Priorisierung durch den ganzen Wertstrom durchkaskadieren. Ja, und der Vollständigkeit halber Flight Level 3, das ist die große Flughöhe, das ist die Strategie. Da überlege ich mir, in welche Richtung ich eigentlich will. Hier werden die strategischen Arbeiten identifiziert und dann über Flight Level 2 in die operative kaskadiert und umgekehrt. Idealerweise ist auf die Art und Weise jede operative Arbeit mit der strategischen Arbeit verbunden und kann in die Organisation eingelastet werden, je nach verfügbaren Ressourcen.
Ja, ich hatte jetzt vorhin im Intro, was ich gesprochen habe, diese Analogie zum Thema Multiprojektmanagement nochmal gezogen. Das heißt, in den drei Levels, die wir jetzt eben gerade gehört haben, wäre quasi das Multiprojektmanagement oder sogar das Portfolio-Management quasi Level 2.
Genau.
Wo ich diese ganzen Themen dann auch quasi koordiniere, um mal in diesem traditionellen Bild
genau.
zu bleiben.
Ich habe ein operatives Portfolio, das ist auf Flight Level 2. Ja, da wären meine Projekte oder Programme wären da drin, ja. Und das bricht sich dann wieder runter in eben koordinative Flight Level 2 Boards, denn faktisch sind es Boards, also Visualisierungen des Arbeitsprozesses, bricht sich runter, um dann eben in die Teamebene zu gelangen. Und hier kann ich eben Abhängigkeiten sehen und modellieren.
Bevor wir vielleicht mal zu ein paar konkreten Beispielen und so auch kommen, ne, nochmal auch, ich denke, das Grundkonzept habe ich verstanden mit den verschiedenen Flughöhen, den Flight Levels. Wie wird es denn konkret organisiert? Ne? Also wir alle denken ja in diesen Silos, in den Abteilungen. Wir wollen immer irgendeine Methode haben oder irgendein Kanban-Board oder irgendwas, wo ich dann was machen kann. Wie würde ich denn diesen Wertstrom tatsächlich operativ auch erzeugen?
Naja, der Wertstrom ist ja da.
Der geht auch nicht weg,
stimmt schon. Ja, er ist ja da. Also wenn er nicht da wäre, würde ich ja als Organisation überhaupt nichts fertigstellen können. Das ja. Problem ist nur, dass der Fluss der Arbeit durch den Wertstrom an vielen Stellen unterbrochen wird, weil ich eben irgendwo wieder so ein Priorisierungsgateway habe. Genau. Oder irgendwo bleibt es halt liegen, weil es in Konkurrenz zu anderen Arbeiten steht. Aber der Wertstrom an sich ist da. Wir denken Organisation klassisch als Organigramm. Und wir denken Organisation klassisch als Hierarchie oder als Pyramide. Ja, also die Verantwortung wächst nach oben und die Anzahl der Köpfe wird weniger. Ja, und ganz oben in der Pyramide sitzt halt irgendwie der eine weise Sonnengott, der Mensch, der alles weiß, der alles entscheidet.
Ja, definitiv. Ist, glaube ich, bei jedem auch einfach so gelernt über viele, viele Jahrzehnte.
Genau. Und natürlich, ich überspitze und da kann man lachen. Tue ich ja auch, will ich ja auch, Sonnengott. Aber Fakt ist nun mal, es gibt auch Organisationen, da ist es ja faktisch so. Da sitzt an der Spitze einer, der kann alles. Den kannst du in seine Werkhalle schicken, ja, und der kann jedem einzelnen Arbeitenden erklären, wie er seinen Job richtig zu machen hat.
Klar.
Das ist nur, glaube ich, eine aussterbende Art. Diese wirklichen Unternehmer, die ihr Unternehmen auch technisch und haptisch bis in die letzte Ecke kennen. Diese Art stirbt halt einfach aus. Was ja. auch daran liegt, dass die Unternehmen komplexer werden und dass sich eben die Anforderungen an die Organisationen verändern. Das heißt, Entscheidungen müssen viel schneller getroffen werden, Kenntnisse müssen viel schneller erworben werden und das überfordert einen Menschen, das geht gar nicht. Das heißt, Entscheidung und Verantwortung muss schon aus ökonomischen Gründen auf die größere Menge von Menschen verlegt werden, idealerweise auf die Menschen, die eine Expertise in den Feldern haben. Also sprich, gib die Verantwortung den Expertinnen und Experten, die die Arbeit auch machen. Das kann natürlich so einem klassisch erzogenen Silo-Fürsten wehtun, weil er ja dann de facto erstmal aus der Entscheidung oder aus der Verantwortung herausgenommen wird. Das heißt, die Führungsrolle, wir brauchen Führung in Organisationen, wir brauchen auch Management, wir brauchen Führung in Organisationen und auch die agile Organisation braucht Führung. Führung ist nur anders zu verstehen. Führung ist nicht mehr, ich manage die Arbeiter, ja, oder die Arbeitenden und weise ihnen die Arbeit zu, sondern ich manage die Arbeit. Das heißt, ich stecke das Spielfeld so ab, dass die eigenverantwortlichen, selbstverantwortlichen Menschen das Spiel im Rahmen ihrer Expertise ideal ausfüllen können. Du brauchst dich nur ein Fußballfeld vorzustellen und jeder weiß, was ich meine.
Ja, definitiv.
Kein Trainer rennt auf den Platz und schießt den Elfmeter selbst.
Auch wenn manche das gerne machen würde.
Ja, aber das ist einfach nicht der Job.
Nee, definitiv.
Das ist einfach nicht der Job.
Verstanden, aber das heißt auch, ne, ich meine, du hast eben sehr deutlich gesagt, die Manager, die Führungskräfte, die Aufgabe wandelt sich ein Stück weit, ne? Ich muss vielleicht auch Entscheidungskompetenzen abgeben, ne? Ich brauche auf der anderen Seite aber im Team oder in dem Umsetzungsteam auch Leute, die in der Lage sind, das auch dann zu entscheiden und zur Umsetzung zu bringen, ne?
Genau.
Also einer gibt was ab, der andere muss aber was aufnehmen, ne? Ich denke, das müssen wahrscheinlich beide, wird eine große Herausforderung sein bei der Umstellung der Arbeitsweise und da entsprechend damit umzugehen.
Definitiv. Also klar, es ist eine Herausforderung. Wenn jemand gewohnt ist, für andere zu entscheiden, dann wird es ihm oder ihr schwerfallen, diese Gewohnheit abzulegen. Und wenn jemand gewohnt ist, dass für ihn oder sie entschieden wird, es gibt ja auch Menschen, die wollen gar nicht in so einer Verantwortung stehen. Ja, klar. Für die ist es auch eine Herausforderung. Na klar, ja.
Okay, verstehe. Ich lasse uns nochmal zurückkommen zu dem Punkt, wie ich das dann konkret auch mache. Das heißt, ich würde mich sinnvolle Elemente aus agilen Methoden, Dailies, Kanban-Boards, sinnvolle Elemente von klassischen Vorgehensweisen bedienen, die mir helfen, diese Koordinationsaufgaben auf dem Flight Level 2 operativ auf dem Flight Level 1 auch umzusetzen. Weil es alles erlaubt, ist das richtig?
Ist alles erlaubt, ganz genau. Ist auch erstmal logisch, weil alles, was mir hilft, hilft. Und dann sollte ich es auch tun.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Du hast jetzt vorhin mal so im Halbsatz diese gute alte End-Value-Analyse genannt. Ne? Und wenn es Unternehmen gibt, die tatsächlich in der Lage sind und das auch so eingerichtet haben, dass diese End-Value-Analyse funktioniert, dann wäre es doch fahrlässig, die abzuschalten, ne? Nur weil ich jetzt agil arbeite.
Genau, mega. Also habe ich auch tatsächlich ein Beispiel von einem Logistikunternehmen. Und Logistiker sind die Meister im Datenerheben, ja? Die können alles. Und wenn du ins Controlling gehst, das dauert wenige Minuten, dann kriegst du eine Datenflut zu jedem Thema, alles, was dich interessiert. Und da war eben genau die Frage, hey, wir haben Projekte, wir haben befähigte Teams, die Leute sind gut, aber irgendwie kriegen wir unsere Projekte nicht fertig. Und wir haben hier ein Projekt, was uns sehr wichtig ist. Es ging darum, dass man im Prinzip die Auslieferung von Paketen über die Webseite bestellen konnte. Ja, du erinnerst dich vielleicht auch. Genau, ja. Da waren wir zusammen tätig. Da war die Frage, ja, wie kann es denn sein, dass wir nicht wissen, ob wir dieses Projekt auf die Straße bringen? Und da habe ich tatsächlich an Tag 2, wo ich da war, eine Earned-Value-Analyse durchgeführt, einfach weil die Daten da waren. Und dann stellt sich raus, naja, wir haben irgendwie ein Gesamtvolumen dieses Teilprojektes, das lag irgendwie bei einer Viertelmillion. Die Plankosten, also wenn wir linear dieses Projekt umsetzen sollten, dann hätten wir zu dem Zeitpunkt Plankosten von 170.000 Euro haben sollen. Die Ist-Kosten, also wenn ich aufs Konto gucke, was ist denn tatsächlich abgeflossen, lag irgendwo bei 74.000 Euro, also 2/3 geringer als das, was ursprünglich geplant war. Und der Fertigstellungswert, also das, was der Projektleiter prozentual gemeldet hat, lag bei 51.000 Euro, also weniger als 1/3 des Ganzen. Und ohne sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie exakt diese Zahlen sind, ist es relativ klar, dass ich irgendwo einen Fertigstellungsbereich von 20% nach 75% der Zeit habe. Das wird nicht funktionieren, ja. Und da war eben die Frage, warum ist das denn eigentlich so? Also, woran liegt es, dass dieses Projekt so hinterherhängt? Und wenn man dann mit den Entwicklern gesprochen hat, dann kam erstmal, unsere Pläne sind eigentlich gut und wir sind auch ganz gut im Planen und das trifft auch eigentlich immer ganz gut zu. Unser Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wann wir Zeit haben, das zu machen. Ja, also unsere Arbeit ist zwar gut geplant, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Und warum ist das so? Weil die eben nicht nur an einem Projekt arbeiten, wer hätte es gedacht, sondern an keine Ahnung, 3 Projekten und alle 3 Projekte haben Prio 1. So, und wenn 3 Sachen Prio 1 haben, was ja logisch schon überhaupt nicht sinnvoll ist, dann heißt das, wenn du alles gleich behandelst, dass du immer Drittel lieferst. Ja, also nach 3 Takten bist du dann fertig. Das wäre jetzt auch noch okay. Aber im 2. Takt kommen halt 3 neue Projekte dazu und die sind auch Prio 1. Und davon ist 1 jetzt noch das Lieblingsprojekt vom CEO. Das heißt, dann muss da nochmal besonders viel Arbeit reingesteckt werden. Und am Ende arbeitest du so fragmentiert in unterschiedlichen Projekten, dass auf die Frage, ja, wann ist denn mein Projekt fertig, überhaupt keine Antwort mehr kommen kann, außer ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das Bild, was ich benutze, wenn ich so eine Organisation beschreibe, das ist immer die A5 bei Frankfurt montags morgens um 8:30. Ja? So ist diese Organisation aufgestellt. Also es gibt eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Ja, bei der A5 sind es halt irgendwie 5 Fahrbahnen und da wird halt Arbeitspakete drauf gestopft. Autos, LKW. Und wir kennen das alle. Irgendwann wird die Fahrt langsamer und wenn es zu viele sind, bleibt die Fahrt stehen. Das heißt, wenn ich mehr Arbeit reinstopfe, wird keineswegs mehr fertig. Ja, im Gegenteil, es dauert alles länger. Ja. Und das mit einem Board zu visualisieren und sich mal anzuschauen, wie viel Arbeit ist denn eigentlich in meinem System und dann zu gucken, woran wird denn eigentlich wirklich gearbeitet und was wurde nur begonnen und liegt unfertig im System und ich will es positiv formulieren und reift da vor sich hin. Ja, das ist ein unglaublicher erster Wert, den ich einfach durchführen kann, ohne viel über Methoden, über Metriken oder was auch immer nachzudenken. Ich kann es einfach visualisieren und kann mir dann überlegen, dass ich schlicht und ergreifend die Anzahl der Arbeiten in meinem System begrenzen muss. Ja.
Das war ja auch das, was du damals in unserem Projekt dann gemacht hast. Ne? Ich meine, auch wirklich nur auf den verschiedenen Ebenen. Ich möchte mal die Kurve zurück zu dem Flight-Level-Thema auch fliegen. Kleines Wortspiel, ja. Das heißt, du hast dann wirklich auch bis hingegangen, hast mit dem Team gemeinsam mal die ganze Arbeit visualisiert auf diesen verschiedenen Ebenen, wahrscheinlich operativ und auch koordinativ, um dann nochmal zu gucken mit der strategischen Ebene, wie priorisieren wir es denn und wie kriegen wir diesen Fluss wieder ins Fließen?
Genau, genau das. Zweiter Gedanke aus der Flight-Level-Welt ist, wenn wir mal daran denken, wie in vielen Organisationen Strategiearbeit eigentlich stattfindet. Dann ist es ganz häufig, ich sage keineswegs immer, aber dann ist es ganz häufig so, keine Ahnung, am Anfang des Jahres wird halt die Strategie verkündet, dieses Jahr erreichen wir dies und jenes und dann arbeiten die Leute halt weiter. Und irgendwann nähert sich dann das Ende des Jahres und dann wird in der Regel irgendein Dokument rumgeschickt, strategyfulfillment.pptx oder wie immer die Dinger heißen. Und dann muss jeder in der Organisation in der Rückschau eintragen, inwiefern denn seine oder ihre Arbeit auf die Erfüllung der Strategie eingezahlt hat. Genau. Ja. Und wenn man sich das mal überlegt, also ich frage hier ab, ist das, was du getan hast, strategisch gewesen? Wer sagt denn da nein?
Ich kenne keinen mehr.
Niemand würde sagen, ich habe ganz viele tolle Sachen gemacht, aber die waren alle irrelevant, spielen alle keine Rolle. Das ist so, als ob ich mit einer Armbrust auf eine Wand schieße und wenn die Pfeile alle stecken, dann male ich das Ziel außenrum.
Genau. Schönes Bild.
Hey, alle im Bullseye, haben alle getroffen. Ja? Wir wollen natürlich nicht in der Rückschau aus der Arbeit schauen, ob wir strategisch gearbeitet haben, sondern wir wollen aus der Strategie ableiten, was wir tun müssen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir auf der strategischen Ebene ein Board haben, wo wir sagen, naja, wir haben, keine Ahnung, als strategisches Ziel, wir möchten gerne unseren Markt in Land XY verbreiten. Dann können wir uns überlegen, welche Initiativen würden auf die Erreichung dieses Ziels einzahlen. Und da fallen uns wahrscheinlich ganz viele Sachen ein. So, ja. Und diese Initiativen, die geben wir dann auf Flight Level, priorisieren wir, weil wir wissen, wir können nicht alle gleichzeitig machen. Also nehmen wir die wichtigsten, ja, die, von denen wir den größten Impact erhoffen, geben die auf Flight Level 2 und da werden sie runtergebrochen in Arbeitspakete. Und die werden dann auf der Teamebene
runtergegeben in die Operative, ne, ins Flight Level 1.
Ganz genau. Und dadurch, dass Flight Level 3 mit Flight Level 2 und Flight Level 2 mit den Flight Level 1 in permanentem kommunikativen Austausch steht, habe ich auch auf der Strategieebene dauernd Rückmeldungen, wie denn der Fortschritt ist oder wo es denn Probleme gibt. Oder aber auch, keine Organisation arbeitet nur strategisch. Es gibt immer auch nicht strategische Arbeit, die gemacht werden muss. Keine Ahnung, es ändert sich die Regulatorik, Anpassung der Mehrwertsteuer.
Klar. Ja, aber die Themen gehören ja auch mit ins Portfolio, ne? Also quasi ins strategische Flight Level und damit müssen sie auch durch die Koordination in die Operative kommen und kriegen vielleicht sogar Vorfahrt.
Die konkurrieren um die gleichen Ressourcen und kriegen unter Umständen Vorfahrt, ganz genau. Aber das heißt natürlich, dass strategische Arbeit liegen bleibt.
Verstehe. Aber Andreas, jetzt mal Hand aufs Herz, das sind ja alles Themen, ne? Ich meine, ich habe jetzt sehr viel über Kommunikation gehört bei dir, ne? Zwischen den Flight Levels, ja. Ist der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt in Projekten, in Organisationen, sonst irgendwo, ne? Wir haben über das Thema Priorisieren gesprochen. Wir haben über das Thema Ressourcen kurz eben mal angerissen, ne? Ich muss entsprechend die Priorisierung durchführen. Das sind alles Dinge, die seit, ich überspitze ein bisschen, seit Jahrhunderten bekannt sind, ja? Das heißt, dieses Flight-Level-Konzept ist einfach nur ein sehr schönes Bild, mit dem ich dann quasi Organisationen ins Arbeiten bringe, den Fluss ins Laufen bringe, oder was ist der größte Unterschied zu den klassischen Gedankenmodellen dazu?
Der größte Unterschied liegt in der Art und Weise, wie ich es tue, nämlich dieses leichtgewichtige, stark an Kanban erinnernde Aufmalen und Visualisieren. Die Ideen und Konzepte dahinter sind natürlich nicht neu. Ja, auch die Ideen und Konzepte hinter der Agilität sind nicht neu. Sie wurden einfach einmal zusammengeschraubt. Es geht darum, dass ich eine leichtgewichtige Methode habe, die ich leicht lernen kann, selbst betreiben kann. Und vor allem, und das ist für mich der allergrößte Benefit, um damit zu beginnen, muss ich nicht erst meine Organisation anpassen. Also ich muss nicht wie bei Scrum erstmal Rollen einführen, um überhaupt dem Scrum-Gedanken folgen zu können. Oder noch schlimmer hätte ich fast gesagt, noch herausfordernder bei Safe, ja.
Ja, denk mal an Safe, genau. Guck dir das Rahmenwerk mal an, ja, und die ganzen Zertifizierungen dazu, dass du überhaupt die Sprache verstehst, brauchst du erstmal irgendwie ein Vokabular dafür.
Das hat den gleichen Charme und die gleiche Sexiness wie so eine SAP-Einführung. Das will einfach jeder. Genau. Und wir können in Flight Levels einfach anfangen. Wir überlegen uns, an welcher Stelle ist es sinnvoll. Dafür gibt es die sogenannte Flight Level Systemarchitektur. Das heißt, ich übersetze mir einmal meine Organisation in eine Landkarte von Flight Levels. Ja, ohne die Flight Levels zu bauen. Aber ich muss einfach verstehen, wie meine Organisation heute aufgebaut ist. Dann überlege ich mir, wie ist denn eigentlich der Wertstrom? Also wenn ich mir eine Beispielarbeit nehme, wie fließt die denn durch meine Organisation? Und das ist dann wahrscheinlich mein erstes Flight Level System, was ich visualisiere. Das ist mein erstes Flight Level 2 System, was ich dann tatsächlich baue. Und von da kann es dann weiterentwickelt werden in die Organisation hinein. Aber ich muss meine Organisation nicht erst verändern.
Ja, aber wahrscheinlich ist das genau der Punkt. Das ist dann der, jetzt für mich, so wie ich es verstanden habe, der nächste Mehrwert, dass du quasi über diese Arbeit mit den Flight Levels, ja, und diese Erzeugung des Wertstroms und die ständige Kommunikation darüber natürlich dafür auch sorgst, dass die Organisation, alle Beteiligten in der Organisation eben auch anders arbeiten, anders denken. Man arbeiten ist ein bisschen traditionell, aber anders denken, andere Haltung einnehmen und natürlich dann auch mehr Transparenz haben über die Themen, die stattfinden.
Ja, absolut. Wenn man so eine Systemtopologie, wir nennen das, also Flight Levels nennen wir es Systemtopologie, die ganzen Softwareentwickler werden jetzt wahrscheinlich krampfen, ja.
Da müssen sie durch.
Ja, aber da merkt man halt auch den technischen Hintergrund der Erfinder von Flight Levels. Also wenn man so eine Systemtopologie oder Flight Level Architektur aufmalt, das ist ein Feedback, was ich ganz oft bekommen habe. Da wird zum Teil das erste Mal überhaupt darüber nachgedacht, wie denn eigentlich die Organisation funktioniert. Und zwar nicht im Aufbau hierarchischen Sinne, das wissen wir alle, wer berichtet an wen. Sondern im Ablaufsinne. Ja, wie funktionieren wir eigentlich? Damit beschäftigen sich Organisationen häufig gar nicht.
Das stimmt.
Und als sich alleine damit mal zu beschäftigen, das ist schon so heilsam für viele Organisationen, dass der nächste Schritt auch gar nicht so schwer fällt.
Okay. Hast du denn wir kommen langsam zum Ende, vielleicht mal noch einen Tipp oder mal eine Idee, wenn man das Konzept oder diese Idee gut findet, wie man da am besten mal anfangen kann? Einfach machen? Einfach mal ein Buch lesen, wie ist denn da der
Trick? Es gibt einmal das Buch Agilität neu denken von dem Klaus Leopold, das ist unglaublich, das ist eher ein Comic. Ja? Da wird einfach in vielen Beispielen so die typische Situation von Organisationen beschrieben, deren Herausforderungen mit Flight Levels gelöst werden können. Und da mal einzutauchen und zu schauen, ob man sich da wiederfindet, ob man sich da identifizieren kann, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Es gibt sehr viele Online-Kanäle. Wir haben auf YouTube den Flight Club, wo auch ganz viele Erfahrungsberichte sind, also auch aus großen Unternehmen, wo mit Flight Level gearbeitet wurde und den Leuten einfach mal zuhören. Dann gibt es Veranstaltungen. Jetzt im April ist wieder ein Flight Level Day, wo man dann tatsächlich Practitioner und Trainer und aber auch Anwender treffen kann und auf dieser virtuellen Konferenz mit denen in Austausch treten kann. Das ist mein Tipp. Einfach anfangen würde ich nicht.
Ja, man braucht schon ein bisschen Kontext, ne? Ich meine, wir haben jetzt heute mal die Basis gelegt, vielleicht durch unsere Diskussion so ein bisschen.
Genau.
Ja, und Das Konzept kommt auch leichtgewichtig daher, aber ich glaube schon, dass da so ein paar Punkte sollte man sich schon mal angucken. Ich habe das Buch gelesen. Ich finde das tatsächlich auch sehr kurzweilig, weil man sich wirklich wiederfindet in diesen Situationen. Es ist kein Theorieschmöker, wo man 500 Seiten Schriftgröße 6 irgendwie durcharbeiten muss, sondern wie du sagst, ist es wirklich auch so wie ein Comic gemacht und man muss ab und zu auch beim Lesen tatsächlich schmunzeln, ne? Weil man sich ertappt fühlt. Ne?
Genau. Und es darf ja auch Spaß machen. Arbeiten darf ja sogar Spaß machen. Ja, ist so.
Genau. Das ist vollkommen
selbst
richtig.
Selbst als bierernster Projektleiter darf man, oder Projektleiterin, darf man, wie ich finde, Spaß mit den Teams und Spaß bei der Arbeit haben. Das ist erlaubt.
Ist erlaubt, ja. Wir hatten die Tage mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Resilienz. Mhm. Und die war ein bisschen ernster, aber auch einige Punkte zum Schmunzeln mit drin, ja. Das ist sogar in dem schwierigen Thema dann auch erlaubt, ja. Bevor wir vielleicht zur Zusammenfassung und so ein paar Key Takeaways kommen, Andreas, du hast auch ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Die Steampunk-Ökonomie. Mhm. Das heißt, da kann man deine ganzen Erfahrungen nochmal nachlesen aus den ganzen Jahren.
Die Steampunk-Ökonomie ist zunächst mal, Steampunk-Ökonomie ist kein Lehrbuch. Das soll unterhalten. Das ist ein Textbuch, wo ich im Prinzip all diese Gründe runterschreibe, warum die klassische Organisation, die den klassischen Regeln, der klassischen Betriebswirtschaftslehre, warum die einfach nicht mehr funktionieren wird. Und das nenne ich Steampunk-Ökonomie, weil es eben die Betriebswirtschaftslehre, die ja auf den Ideen im Prinzip des 19. Jahrhunderts basiert. Und der Titel ist ja mit der Dampfmaschine zum Mond. Ja. Genau. Wird nicht klappen. Also das ist so dieses, hey, wir müssen uns jetzt zusammenreißen in Deutschland. Wir müssen jetzt was tun. Wir verlieren den Anschluss. Wir haben die falsche Einstellung. Das zweite Buch, der agile Organisationsaufbau, das du am Anfang gesagt hast, das geht mehr in die Richtung, wie muss denn eine Organisation eigentlich designt oder gestaltet sein, um tatsächlich diesen schnelllebigen Anforderungsveränderungen entsprechen zu können und adaptieren zu können. Kleiner Spoiler, weg von der Pyramide, weg von der Hierarchie, mehr zu einer Netzwerkorganisation. Und das ist halt, was ich beschreibe, wie das aussehen kann. Da spielt Flight Levels auch eine Rolle. Das ist auch ein kleines Kapitel, aber es ist kein Flight Levels Lehrbuch, sondern es ist mehr die Idee, wie die Organisation aussehen sollte.
Einfach auch sehr viele Erfahrungen mit drin, die du gemacht hast. Genau. Vielleicht auch die eine oder andere blutige Nase, die du dir geholt hast, die man sich sparen kann, ne?
Ja.
Gut, Andreas, lass uns nochmal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal das Thema bitte zusammenfassen, was wir besprochen haben und vielleicht nochmal so 2, 3 Key Takeaways extrahieren. Also, wir hatten ein bisschen die Analogie gezogen zwischen Flight Levels und Multiprojektmanagement als Einstieg, ne?
Genau.
Perfekt. Wenn ich mich mit Flight Levels beschäftige, wie gehe ich da vor? Es gibt 3 Stück, glaube ich, gell?
Es gibt 3 Flight Levels. Es gibt einmal die strategische Sicht. Also, das ist mein Why? Warum tue ich eigentlich, was ich tue? Dann gibt es die koordinative Sicht. Das ist der Wertstrom. Was muss ich eigentlich tun, um Dinge fertig zu kriegen? Das ist mein What? Was tue ich eigentlich? Und dann habe ich noch die Flight Level 1, die operative Sicht, wo wirklich gearbeitet wird. Das ist mein How. Also hier ist dann das Fachwissen, das methodische Fachwissen. Und egal, aus welcher Perspektive ich auf eine Organisation schaue, ich finde immer diesen Dreiklang. Das haben wir eben, fällt mir gerade ein, habe ich eben noch nicht so erwähnt. Also es ist nicht so, dass ich ein Flight Level 3 für die Gesamtorganisation habe, das habe ich natürlich, aber auch ein Team kann ein Flight Level 3 haben, denn auch ein Team kann eine Strategie haben. Ja, also ich finde immer die exakt gleiche Struktur dieser 3 Flight Levels vor. Der einzige Unterschied ist, wie groß sind die Arbeitspakete geschnitten, die da durchfließen.
Ja, ich denke auch fast, das ist das Wesentliche. Und als Key Takeaway hatten wir es eben diskutiert, einfach mal anfangen, ne? Mal vielleicht ein bisschen mit beschäftigen und mal anfangen, auch die Themen zu visualisieren.
Genau, also für mich sind so Kernpunkte, also erstens, um eine Organisation zu transformieren oder in eine kontinuierliche Veränderung zu bringen, ist die Frage der erfolgreich transformierten agilen Teams völlig irrelevant. Das spielt keine Rolle, denn die Agilität einer Organisation zeichnet sich in der Agilität ihrer Interaktionen aus, also im Rahmen des Kommunikationsflusses. Und Business-Agilität, also die Agilität der Organisation, ist abhängig von der Kultur und vom Verhalten in der Organisation und nicht von Methoden und Frameworks.
Genau, das hatte ich mir vorhin am Anfang schon gemerkt, das war diese Welle 3 der Agilität, ja. Und ich denke, damit kann jeder auch was anfangen. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer in den Shownotes alles nochmal nachlesen. Da würde ich auch vielleicht nochmal ein paar Links reinpacken zu den genannten Büchern, zum einen von dir, aber auch zu dem Buch Agilität neu denken war, glaube ich, der Titel.
Genau.
Und noch ein paar andere kleine Hinweise, die wir heute diskutiert haben. Und ja, alle Links werden wir dort finden, ein paar Ideen. Und da kann man alles nochmal entsprechend auch nachlesen. Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ja. War, glaube ich, ganz interessant auch für mich. Ich habe ein paar Sachen gelernt.
Vielen Dank für die Einladung. Also mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich mag es ja, wenn ich einfach reden darf.
Nee, finde ich super, ja. Hat gut gepasst. Und ja, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass unsere kleine Unterhaltung Ihnen wertvolle Denkanstöße, ein paar Impulse gegeben hat und Sie genauso viel Freude beim Zuhören haben, wie wir beim Sprechen hatten. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spannende Bücher kennen, über die wir in einer kommenden Podcast-Episode sprechen sollten, freuen wir uns über Ihre Nachricht an podcast@corivus.de. Wir sind gespannt auf Ihre Empfehlungen. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine zukünftige Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Podcast.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.